Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus, der Auferstandene. Amen. Liebe Gemeinde, das Bild kennen viele, ich liebe es sehr, ich habe schon öfter davon erzählt, auch hier, auch in Predigten. Immer wenn ich drauf schaue, habe ich das Gefühl, du siehst ziemlich genau, was Barmherzigkeit ist. Fast ist es nochmal eine Tür da hinein, eine andere Tür als sonst. Aber der Reihe nach, damit sie auch mitkommen können durch diese Tür, das Bild, das ich meine, ist das von Caravaggio, dem großen schulbildenden Maler an der Wende zum 17. Jahrhundert. Er hat den Moment der Bekehrung des Apostels Paulus eingefangen. Paulus liegt auf dem Rücken, das Pferd, das den meisten Raum des Bildes einnimmt, hat ihn abgeworfen, vermutlich durch den Lichteffekt des göttlichen Einfalls, so wie Paulus es schildert. Und nun zeigt sich die Szenerie so: Paulus wie ein Käfer auf dem Rücken, alle Viere, vor allem die Arme, hilfeheischend nach oben streckend und darüber das Pferd, stolz und wieder ruhig. Eine zweite Person fast im Schatten hält das Zaumzeug und Stichwort Erbarmen besonders markant. Das Pferd nimmt den rechten Vorderlauf hoch, den rechten Huf und verschont den am Boden liegenden Paulus. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Man sieht es förmlich auf diesem geradezu ikonischen Bild Caravaggios. Ich habe ganz lange einen Abzug davon immer mal wieder auf meinem Schreibtisch stehen gehabt. Postkartengröße, kann man den Blick schnell mal hinwenden und das Bild kann dann mit mir machen, was das Bild so mit einem macht. Dass man sich drin vertieft. Dass man eine andere Welt sieht, klar, aber doch auch, dass man sich in dieser anderen Welt findet. Oder schlichter gesagt sagen kann, ah, da bin ich. Ja, das bin ich auch, der vom Pferd Gefallene, der Verschonte, der ein Lästerer und Verfolger war, wie wir heute von ihm selbst hören. Der den Gott umgewendet hat und auf den richtigen Weg gesetzt. Bilder sind wie Türen in dieser Hinsicht, Türen ins Leben, Türen ins eigene Leben und dort in tiefen Schichten. Bei Caravaggios Bild von Paulus auf den Rücken fällt mir Assoziation jetzt sofort auch Kafka ein und die berühmteste Erzählung von ihm, von Gregor Samsa, der eines Morgens als Käfer aufwacht, verwandelt. Ich stelle mir den dann vor wie Paulus auf dem Rücken, nur dass es bei Kafka eine Rückverwandlung scheint. Vom Menschen zu dem, was wir nicht sein wollen. Bei Paulus hingegen schon klar erleben wir die Verwandlung zum Menschen nach Gottes Bild. Nicht mehr der Verfolger und Hetzer, sondern der Freund und Prediger der Barmherzigkeit, der selbst Erbarmen erlebt hat. Vielleicht, um das zu hören, muss man einmal da durchgegangen sein, was von außen so erbärmlich aussieht. Das Bild von Caravaggio ist eine Tür dahin. Wie komme ich auf all das heute früh, liebe Gemeinde? Paulus spricht von sich als einem Vorbild. Wohlbemerkt nicht an Tugend, sondern als einem, an dem Gottes Geduld offenbar werde, ein Vorbild darin. Wenn wir so wollen, ein Bild, eine Tür zum Verstehen von Bekehrung. Dafür ist Paulus ja geradezu Ikone schlechthin. Dass du dein Leben ändern kannst, dass es gewendet werden kann zum Besseren, zum Wahren, zum Guten, vom Saulus zum Paulus, sagen wir. Und die Bibel berichtet gleich dreimal davon, in dem dann doch gar nicht so langen Neuen Testament. Ein Vorbild im ein anderer werden, vielleicht weil es kaum etwas Faszinierenderes gibt. Gehen Sie mal ins Internet, in die sogenannten sozialen Medien, da kriegen Sie jede Variante von Vorher-Nachher-Shows oder Stories. Als erstes natürlich Oberfläche im Oberflächenmedium, als erstes im Blick auf die Körperveränderungen, Körperwenden, Diäten, Vorher-Nachher. Aber wenn man durch die Tiefe dieser Tür in die vernetzten Welten geht, kommen auch die anderen Storys. Bekehrungsgeschichten, Aussteiger aus den Abhängigkeiten der Sucht, Geschichten, wie Menschen sich vom Rechtsextremismus abgewendet haben, weg von Hass und Antisemitismus und hin zur Achtung jüdischen Lebens. Bekannt ist die Geschichte des Rappers Ben Salomo, der vor einigen Jahren aus der Hip-Hop-Szene ausgestiegen ist, weil er die oft unterschwelligen antisemitischen Codes dort nicht mehr ertragen hat. Er, der Jonathan Kalmanowitsch geheißen hatte und sich nun Ben Salomo nennt, zu Deutsch Sohn des Friedens. Großartig, könnte man jetzt viel mehr von erzählen, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Liebe Gemeinde, das ist jetzt eine kleine Gelenkstelle in der Predigt. Da muss man aufpassen. Es tut sich ein riesiges Universum auf, wenn wir über das Thema Lebenswenden reden. Denn gibt es ein Leben, in dem das nicht vorkommt? Lebenswende, Wendepunkte, wo du hinterher denkst, wenn das nicht gewesen wäre, wäre es ganz anders gewesen. Und danach wurde es erst recht ganz anders. Gibt es ein Leben ohne das? Morgen erinnern manche und wohl nicht nur die Tennisfans, dass Boris Becker vor 40 Jahren als 17-Jähriger Wimbledon gewonnen hat. Ein ikonischer Moment, viele können sagen, wo sie da waren, als das passierte. Ich weiß noch, ich stand in einem Zug, in einem überfüllten Zug auf dem Gang und hörte das Transistorradio aus dem Nachbarabteil, wie es live übertrug. Das ist die Welt vor den Smartphones. 1985. Boris Becker hat mich schon deshalb immer interessiert, weil wir, sonderbarer Ausdruck jetzt, ein Jahrgang sind. 1967, da identifiziert man sich noch einen Tick leichter mit einem anderen. Und also fragst du dich, wie hat er sich gefühlt, als er auf dem Rücken angekommen war, vor ein paar Jahren vom Gerichtssaal in London gleich ins Gefängnis. Und womöglich die Hände ausgestreckt nach oben in der Frage, wer oder was hält dich jetzt? Und wann ist es eine Wende zum Guten, das auf dem Rücken liegen? Und wärst du vielleicht gerne dein Leben lang verschont geblieben von diesem Idealbild oder Vorbild sein sollen? Es ist ja wahrlich nicht einfach, wenn du zum Vorbild gemacht wirst, zum Idealbild, das andere nur noch brauchen, um es irgendwann zerbrechen zu können. Wie ich schon sagte, es ist eine Gelenkstelle in der Predigt, weil du kannst in die Weite dieses Themas von Lebenswenden gehen und dann kriegen wir das nicht mal mehr halbwegs sortiert heute. Es fallen dir immer mehr Geschichten ein, wo du selbst verschont wurdest, wo du Barmherzigkeit erfahren hast, wo es eine kleine Vorher-Nachher-Schau in deinem eigenen Leben gibt. Und während ich hier so rede, steigen sie vermutlich längst durch ihre inneren Türen und schauen hier und da und rechts und links, wo es Wendepunkte gab und sie auf dem Rücken lagen. Alle Viere nach oben, aber der Huf des Pferdes hat sie verschont. Das Bild dieser Geschichte ist wirklich wie eine Tür und die Frage in der Predigt wird irgendwann, ob wir uns noch mal wieder treffen, wenn sie schon durch ihre Türen los sind. Deswegen sage ich Ihnen ganz kurz, wo wir, was den Gang dieser Minuten hier angeht, gerade sind, gedanklich. Erstens das Vorbild Paulus. Und nun kommt zweitens das Idealbild, das ein Schreckbild sein kann, werden kann. Um schließlich, Spoiler schon mal, letzter Abschnitt der Predigt, um also schließlich sonderbarerweise durch die Erzählung eines fiktiven Selbstbildes die Tür zum Bild Gottes zu öffnen. Nun, weil wir, liebe Gemeinde, das alles im Grunde einmal als Realbild heute vorgeführt bekommen haben, eine Taufe ist ja nichts anderes als ein symbolisches Durchschreiten von dem Allen. Gott hat in der Taufe das Leben dieses Kindes, dieses Valentin, einmal mit durchschritten und einmal und für immer gewendet vom Tod zum Leben. Und jetzt soll dieser Valentin erst recht der werden, der er genannt ist, also ein kräftiger, gesund und wohlbehalten Lebender. Das sagt ja der Name Valentin, wenn ich es richtig weiß. Der Vater nickt, das beruhigt mich. Danke. Also einmal haben wir das heute vorgeführt bekommen und also kann das Folgende in angemessener Länge bzw. Kürze sein. Das Idealbild einer Predigt, 15 Minuten. Aber was machen schon Idealbilder mit einem? Das Idealbild des Paulus. Wie alle Idealbilder kann es einen zerdrücken. Der große Apostel, der sich hat wenden lassen, der das Licht gesehen hat, dann müssen wir das alle. Dann muss man also seine eigene Bekehrungsgeschichte erzählen können, wie das Vorbild. Dann musst du auch sagen können, wie du dich entschieden hast und wann du dich entschieden hast und wie das mit deinem Jesus ist. Toll, wer es kann. Ich liebe solche Geschichten. Aber wenn das Vorbild zum Ideal und womöglich zum Gesetz wird, kann es sehr drücken. Wer das mal erlebt hat, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Genauso wie die Frage bzw. das Bild, dass es mit einem Mal sein muss. Lebenswenden in einem Moment. Abkehr durch Abwurf, durch einmal richtig aus der Bahn geworfen. Es ist, liebe Gemeinde, eher wahrscheinlich, dass Paulus Zeit seines Lebens zwei Namen gehabt hat. Der Jude und der römische Bürger Saulus und Paulus. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er selbstverständlich immer weiter auch als Jude gedacht und gelebt hat. Eben dann als Jesus-Anhänger unter den Juden, eine jüdische Sekte, das Christentum in seiner Zeit. Wir sagen, Lebenswenden sind oft lebenslange Geschichten, ein anderer werden. Wir wissen, das hat einen Auslöser, aber ist lange vorbereitet und wirkt lange nach und muss immer wieder erneuert werden. Taufe lebt auch dadurch, dass wir, und jetzt bin ich ganz froh, dass die Pfarrerin Münker ja schon Luther zitiert hat, Taufe lebt auch davon, dass wir, wie Luther sagte, täglich den alten Adam, die alte Eva in uns ersäufen, täglich wieder Lebenswende, lebenslang. Ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft auf dem Zettel. Also wenn das Vorbild zum Ideal und so womöglich zum Drückenden gesetzt wird, verliert es seine gute Kraft. Das Vorbild, wie man heute sagt, das Role Model für Glauben. Und damit wären wir also wieder bei den Zeilen heute im 1. Timotheusbrief. Das ist ja schon eine irre Geschichte. Da gibt sich einer als Paulus aus und erzählt die Geschichte von der Lebenswende des Paulus, als sei es seine eigene. Da können Sie jetzt gleich sagen, wie bitte? Aber das ist so, da ist sich die biblische Wissenschaft extrem einig und das ist auch sehr plausibel, weil die Sprache im Timotheusbrief eine andere Sprache ist als in den Korintherbriefen oder dem Römerbrief. Hier hat einer im Namen Paulus seinen Geist zu späterer Zeit weitergegeben. Das macht ja nichts. Das nimmt gar nichts von Stärke und Kraft dieser Worte. Aber stellt erst recht die Frage, was das heißt, wenn der jetzt die Bekehrungsgeschichte so, wie wir sie heute hören, für sich erzählt, als wäre es seine eigene. Was passiert da? Das ist ja auf seine Weise eine Fiktion, jedenfalls für den Schreiber. Und zwar eine sehr heilsame Fiktion und darauf kommt es an. Durch die eigene Identifikation mit Paulus begreift er und wir als Hörende, wie das mit dem Erbarmen Gottes in meinem Leben ist. Der Huf hat sich nicht gesenkt. Gott hat gehalten und aufgehoben den Lästerer und Verfolger, hat vergeben, hat mich annehmen lassen, dass mir ein Weg eröffnet ist, trotz allem, was war. Trotz aller Trennung von Gott, trotz aller Sünde. Und indem, wer anders für sich erzählt, was nicht seins war, aber seins wurde, wird es auch für mich eine heilsame Erzählung. Wahnsinn, wie soll ich das erklären? Diese Tür, die dieses Bild ist, das ein Vorbild ist, ein Bild von mir, das, ja, ich kann da durchgehen. Caravaggio, Bekehrung des Paulus. Ich sehe immer wieder hin, das Bild auf dem Schreibtisch, ein bisschen wie die andere Person, die da auf dem Schatten steht und das Zaumzeug des Pferdes hält, das den da gerade abgeworfen hatte. Und der liegt jetzt auf dem Rücken und irgendwie ist aber Licht, Riesenlicht, Gott wird halten. Und ich gehe in dieses Bild und liege da auch auf dem Rücken und halte die Hände hoch. So war es, als ich merkte, jetzt ist das sichtbar, dass ich Mist gemacht habe und dass das die falsche Strategie war. Und ich dachte auch trotzdem immer weiter. Und dann ging das nicht mehr und plötzlich war das offenbar und das Gefühl, jetzt werden sich alle abwenden und Gott wird auch sich abwenden als erstes. Und dann liegst du da und ich liege auf dem Rücken und wenn Sie die Geschichte kennen, wissen Sie, es wird immer wieder erzählt, Paulus sei ein paar Tage blind gewesen. So fühlt man sich dann ja. Das Alte geht nicht mehr, aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Kirche so weiter sein geht nicht, aber Kirche, wie sie werden könnte, ist noch nicht sichtbar. Klima vernutzen, so weitermachen geht nicht mehr, aber wie es geht, wenn verzichtet wird, müssen wir auch erst noch lernen. Blinde Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte womöglich, wo wir einfach umsteuern müssen, ohne dass das Ende schon sichtbar ist. Aus der Autoschlosserei umgestiegen, aber das Neue, die 3D-Kunst im Digitalen muss noch gelernt werden. Oder der Umbau nach der friedlichen Revolution. Alle Verfahren und Vokabeln neu, Schritte ins Offene, sagen wir dann gerne. Das Offene ist aber auch das Undurchsichtige oft. Liegst erstmal auf dem Rücken und im Glauben ohne Gott gelebt, ewig und jetzt mit ihm. Und dabei begriffen, wie verloren ich vorher war, ohne Sinn für Atem, Welt und tiefen Sinn. Ich liege da auf dem Rücken, immer wieder, wenn ich auf das Bild schaue. Und es ist wie ein Durchgehen durch die Tür und es ist gut, dass es eine Erzählung ist, die heilt und davon heilt, weil sie davon erzählt, dass sie den schon geheilt hat, der das erzählt bekommen hat, auch wenn er es nicht selber war. Weil dann weiß ich noch mehr, es geht darum, dass es mich heilt. Paulus Geschichte mit Christus heilt mich. Das, liebe Gemeinde, ist die Tür, das Bild. Und Christus ist dahinter. Das war der dritte Teil. Es ist genug. Ich spüre, liebe Gemeinde, ich habe jetzt ein paar Mal das Gleiche gesagt. Ich weiß, die Übersetzerin hat mir freundlich auch schon gesagt, sie wiederholen sich. Und vielleicht ärgern sie sich auch nur, dass ich ihnen nicht einfach eine Kopie von Caravaggios Bild ausgeteilt habe. Aber auch das wäre ein Irrtum, denn es sähe so aus, als wäre es das Bild selbst, um das es geht. Aber um das Bild geht es ja gar nicht. Es geht nur um die Tür. Und deswegen jetzt wirklich zum Schluss eine Geschichte. Sie kennen Horst Evers? Vielleicht. Ich mag ihn sehr, diesen Berliner Geschichtenerzähler, der im Mehringhof-Theater sein erstes und altes Bühnenzuhause hat. Immer noch, trotz aller Berühmtheit von Horst Evers, mit vielen Tourneen und Fernsehen und. Horst Evers, der Berliner Niedersachse aus Evershorst bei Diepholz. Wegen dieser Herkunft nennt er sich ja Horst Evers, weil er aus Evershorst kommt. Er heißt ja eigentlich ganz anders. Es gibt eine wunderbare Geschichte von ihm, in der er erzählt, wie das ist, als er plötzlich mit jemandem verwechselt wird. Ja, ein anderer geworden zu sein scheint. Er kommt am Bahnhof in Sieke an, das liegt bei Bremen, wer das nicht weiß, und sofort halten ihn dort alle für einen, der er nicht ist, aber mit dem er identisch oder gleich sein muss. Jedenfalls gibt ihm die Verkäuferin im Bahnhofsladen als erstes gleich eine Stange Zigaretten und lässt ihn anschreiben. Wie immer für dich, ne Heinz? Und das gefällt dem Horst, der nun Heinz ist. Und obwohl er noch nie da war, bringt ihn das Taxi sofort in ein Zuhause, das angeblich seins ist. Aha. Und darin ist ein Mensch, Silke, die sieht ihn, der nun nicht Horst, sondern Heinz für sie heißt und sagt, du? Du traust dich noch? Und er merkt, dass sie riesig zornig und wütend auf ihn ist und ihn wieder rauswerfen will, weil er, also Heinz, also der andere, der er nicht ist, aber war, weil der einen riesen Mist gemacht hat. Und er sagt, also Horst, der jetzt Heinz ist, er sagt, es tut mir leid. Und er sagt wohl auch, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich will mich ändern. Ich will ein anderer werden. Versprochen. Eine irre schöne und irre gut erzählte, bei Horst Evers gut erzählte und natürlich wahnsinnig komische Geschichte, die ja nicht stimmt, nicht für Horst und nicht für Heinz. Und eben deshalb für dich und für mich. Also die meine Geschichte geworden ist in dem Gefühl, so ist Gott. Er macht so einen anderen aus uns, dass du denkst, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war. Gott hat mich neu gemacht, er hat einen anderen aus mir gemacht. Und ich habe es womöglich gar nicht mitbekommen, aber plötzlich wird es sichtbar, denn aus mir sprechen Worte der Vergebung. In den Worten, die ich plötzlich sage, ich war auf dem falschen Weg. Aber er ist das Erbarmen und Vergeben. Und das ist die Tür zum Leben, das ist das Bild. Guck mal. Amen.